Ja, meine Damen und Herren, wir hatten uns letzte Woche mit Proteinen auseinandergesetzt und sind sozusagen bei den Enzymen angekommen. Nochmal kurz ein paar generelle Eigenschaften. Also Enzyme sind fast immer Proteine. Ich hatte gesagt, es gibt auch sogenannte Ribozyme, also die aus RNA bestehen. Das ist aber die Ausnahme, obwohl sie pharmazeutisch nicht uninteressant sind. Es gibt die ersten Arzneimittel da schon tatsächlich, die Ribozyme darstellen. Also auch diese katalytische RNA muss man in diesem Kontext sehr wohl zumindest mal gehört haben. Vielleicht später im Hauptstudium werden Sie ein bisschen mehr darüber hören. Sie haben ein aktives Zentrum. Das ist dieses Zentrum sozusagen, wo sich die Substrat und Co-Substrat finden, wo die genau hineinpassen aufgrund der Oberfläche, um dann miteinander reagieren zu können. Sie fixieren die Substrate reversibel. Substrate ist sowohl Substrat als auch Co-Substrat, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass intermediär auch kovalente Bindungen geknüpft werden können. Aber wenn die Reaktion zu Ende ist, dann geht das Enzym sozusagen unverändert aus der Reaktion wieder hervor. Sie erniedrigen die Aktivierungsenergie einer Reaktion. Sie sind substratspezifisch, das ist klar, aufgrund der Oberfläche, wobei diese Substratspezifität über sehr große Grenzen gehen kann. Es gibt Enzyme, die absolut nur ein Substrat akzeptieren, aber es gibt zum Beispiel auch Enzyme, die bis zu 20, 30, 50 Substrate akzeptieren. Ganz erstaunlich, wo man fragt, ja, was ist denn da eigentlich das Erkennungsmerkmal? Beispielsweise die Enzyme, die wir in der Leber haben, vor allen Dingen die Arzneimittel metabolisieren, die sogenannten Zytochrom P450-Enzyme, die sind extrem sagen wir, großzügig, was diese Substratspezifität angeht. Sie können an chemischen Reaktionen aktiv teilnehmen, habe ich gesagt, also sie können auch kovalente Bindungen können hier geformt werden und sie gehen dann aus der Reaktion, die sie katalysiert haben, unverändert hervor. Das ist das Kriterium eines Katalysators, dass er letztlich aus der Reaktion unverändert wieder herauskommt. Nun hier sehen Sie noch einmal, wie man sich das vorzustellen hat mit dem Enzym und den Substraten. Hier haben wir ein Enzym, das zwei Substrate erkennt, ein eigentliches Substrat hier, das ist die Glucose, und dann ein Co-Substrat, das ist ATP. Diese beiden Substrate passen genau hier in diese Oberfläche hinein. Sie sehen das hier, diese drei Beulen hier, die sind für die Phosphatgruppen des ATPs und dieser Zacken hier, da bindet das Substrat und auf diese Art und Weise kommt dann Substrat und Co-Substrat in enge Nachbarschaft zueinander. Es kommt dann zur Reaktion. Hier in diesem Fall wird ein Phosphat, das Gamma-Phosphat des ATPs, auf die Glucose übertragen und aus dieser Reaktion geht dann das Enzym unverändert hervor. Nun, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Prinzip nicht nur, ich sag mal, schematisch zu verstehen, ja, das kann man ja noch machen, sondern dieses Prinzip tatsächlich auch quantitativ zu verstehen. Denn wir brauchen in der Medizin, in der Pharmazie, brauchen wir diese Systeme extrem. Und zwar nicht nur für Enzyme, sondern im Grunde genommen, was uns Apothekerinnen und Apotheker anbelangt, für alle Wirkstoffe. Denn dieses Prinzip, was Sie hier sehen, was Sie hier abgebildet sehen, das gilt auch für jeden Wirkstoff, der an ein Target geht. Auch wenn er jetzt, wenn es gar kein Enzym ist, sondern der, sagen wir mal, an einen Rezeptor geht oder an eine Oberflächenstruktur, eine andere, was auch immer. Sie schlucken ein Medikament, dieses Medikament findet ein Target, wie wir sagen, eine Zielstruktur und dieses Finden und Binden an diese Targetstruktur entspricht genau diesem Prozess hier und das ist das Entscheidende, entspricht auch den quantitativen Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam anstellen wollen, sagen wir, mit diesen Sachen tatsächlich auch dann nachher arbeiten zu können. Quantitativ auch deshalb, weil Enzyme beispielsweise als Diagnostikparameter von erheblicher Bedeutung sind. Sie wissen vielleicht, dass man die Gamma-GT, also die berühmten Leberenzyme, ja, das hat sicherlich jeder von Ihnen schon mal gemacht. Oder die Alkoholdehydrogenase, wenn Sie erwischt werden mit zu viel Alkohol im Blut, da spielt natürlich die Aktivität dieses Enzyms Alkoholdehydrogenase eine Rolle. Oder wenn Sie beispielsweise einen Herzinfarkt gehabt haben, da dienen Enzyme als Biomarker, um die Diagnose abzusichern. Sie können dann im Blut die Aktivität eines Enzyms messen, das eigentlich gar nicht im Blut vorhanden sein darf, das eigentlich nur innerhalb von Zellen vorkommt, also ein intrazelluläres Molekül. Aber bei einem solchen Event, sag ich mal, wie einem Herzinfarkt, gehen Zellen kaputt, dann laufen diese Enzyme aus und dann können Sie die Enzyme tatsächlich im Plasma, im Serum nachweisen, dass über die Aktivität und nicht über die Substanz, sage ich jetzt mal, denn die Substanzmenge, also was da an Protein letztlich rauskommt, ist extrem wenig. Aber die Aktivität, die Sie hier messen können, die ist sehr gut messbar. Nun, um in diese quantitative Überlegung einzusteigen, müssen wir uns hier klar machen, was hier passiert, jetzt sagen wir mal außerhalb dieser Symbolik, die, mit der wir so gern arbeiten, ja, sondern jetzt tatsächlich auch ein bisschen Mathematik, nach wie vor triviale Mathematik, aber man muss es einfach verstehen. Wir haben hier ein Enzym, ja, das ist das Enzym, das mit E abgekürzt ist, und ein Substrat, zum Beispiel die Glucose hier. Und damit überhaupt eine Reaktion stattfinden kann, ist es essentiell, dass dieses Enzym und das Substrat tatsächlich zusammenkommen in einem Enzym-Substrat-Komplex. Also hier liegen Enzym und Substrat getrennt voneinander und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem geschlossenen Raum, sage ich mal, treffen sich diese beiden Komponenten und bilden einen Enzym-Substrat-Komplex. Und diese Bildung hier, dieses Komplexes, das ist ein Zufallereignis zunächst einmal. Ja, das muss ich vorstellen, Sie haben einen Würfel oder irgend sowas, da sind eine bestimmte Menge Enzyme drin, eine bestimmte Menge Substrate drin. Und damit die sich finden, das ist Zufall. Ja. Batsch, stoßen die zusammen. Dann allerdings haben sie da das so genau passt, bleiben die eine gewisse Zeit zusammen, aber eben nur eine gewisse Zeit und die können auch wieder diffundieren. Das heißt, diese Assoziation hier, die hier aufgemalt ist, ist reversibel. Zu einem gewissen Punkt kann sie wieder zerfallen. Und das kann man natürlich durch Konstanten, durch Geschwindigkeitskonstanten beschreiben, ja, ein solches Gleichgewicht hier, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Nun, wenn tatsächlich in diesem Fall hier Substrat und Co-Substrat gebunden haben, also diesen Enzymkomplex gebildet haben, dann kommt es zur Reaktion und dann werden wiederum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Produkte, das Enzym und Produkt wieder getrennt. Ne? Es hat sich jetzt ein Produkt gebildet und jetzt zerfällt dieser Komplex hier, ja, in Enzym und Produkt. Und auch das ist zu gewissen Teilen reversibel, je nachdem, wie konzentriert die ganze Sache ist, also wie viel dieser Komponenten vorliegen. Also die Geschwindigkeit, wenn Sie so wollen, das sind ja Geschwindigkeitskonstanten, die wir hier nachher einzeichnen. Diese Geschwindigkeitskonstanten sind abhängig von der Konzentration. Von der Konzentration, nicht von der Menge, sondern von der Konzentration. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Menge und Konzentration. Ja, Menge ist zunächst einmal unabhängig von einem Volumen. Konzentration setzt ein bestimmtes Volumen voraus, in dem diese Menge sich befindet. Wir reden also hier von Molaritäten, sage ich jetzt mal, nicht von Gramm oder Milligramm oder irgend sowas. Ja. Von Molaritäten, Konzentration. Und das kann man sich gut vorstellen, denn je mehr von diesen Komponenten da drin ist, in dieser Mischung, in diesem Reaktionsansatz, umso wahrscheinlicher ist es, umso schneller geht es, dass sich diese beiden Komponenten finden. Denn katalytisch umgesetzt, kann immer nur dann, wenn sich tatsächlich dieser Komplex geformt hat. Also diese Bildung des Komplexes und die Konzentration dieses Komplexes, die sind ganz entscheidend. Und was auch hier raus abzulesen ist, dass, sagen wir mal, die Geschwindigkeit einer Maximalgeschwindigkeit gehorcht. Also Sie können die Geschwindigkeit nicht beliebig steigern, sondern diese Geschwindigkeit ist letztlich abhängig von der Verfügbarkeit an freiem Enzym. Das heißt also, wenn alles Enzym in Form eines Enzym-Substrat-Komplexes komplexiert ist, dann kann ich noch so viel Substrat in meinem Pott drin haben. Ja? Es geht nicht schneller. Denn das Limitierende ist natürlich die Bildung dieses Komplexes. Wir haben also bei enzymatischen Reaktionen, abhängig von der Konzentration sehr wohl, auch eine Maximalkonzentration. Und diese Maximalkonzentration, das werden wir später sehen, ist proportional zur oder abhängig zur Menge des Enzyms. Das Enzym, die Menge des Enzyms ist sozusagen der limitierende Faktor für die Maximalgeschwindigkeit einer bestimmten Reaktion. Denn nur dann kann ich die Geschwindigkeit steigern, ja, zum Beispiel indem ich mehr Substrat dazu tue, solange freies Enzym noch vorliegt, was in diesem Komplex gebildet werden kann. Wenn das ganze Enzym als Enzym-Substrat-Komplex vorliegt, ist die Geschwindigkeit nicht mehr zu erhöhen. Ich glaube, das kann man verstehen. Nun zunächst einmal zur Bildung. Das hatte ich beim letzten Mal schon aufgezeichnet. Sie sehen hier das Enzym, also dieses Enzym-Substrat-Komplex, der verringert die Aktivierungsenergie hier, die erforderlich ist, um von diesem Energieniveau über die Bildung eines neuen Produktes, das energetisch niedriger liegt, sage ich jetzt mal, um dahin zu kommen, damit dieses Enzym, damit diese beiden Partner hier A plus B letztlich zu C plus D reagieren. Und das Enzym verringert diese Aktivierungsenergie. Ja, normalerweise müssten Sie sehr viel Energie reinstecken, um tatsächlich diese Hürde zu überwinden. Jetzt mit Enzym wird die dramatisch gesenkt und das ist letztlich das Prinzip der Katalyse, das Sie sicherlich kennen. Nun hier nochmal das, was wir gerade schon gesehen haben. Also eine solche Reaktion, eine solche enzymatische Reaktion folgt dieser Gesetzmäßigkeit, also Enzym, freies Enzym und Substrat bilden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Enzym-Substrat-Komplex, der auch wieder zerfallen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Geschwindigkeit. Und aus diesem Enzym-Substrat-Komplex geht hervor, wiederum mit einer gewissen Geschwindigkeit, freies Enzym, das ist das Prinzip der Katalyse und das Produkt. Normalerweise ist dieser Schritt hier auch reversibel, jedenfalls in vielen Fällen. Aber Sie sehen schon hier, wenn ich von da nach da kommen will, da muss ich natürlich ein noch größeres Energieniveau überschreiten, sodass auch hier manche Enzyme Schwierigkeiten haben, sozusagen die Rückreaktion zu katalysieren. Aber nicht immer ist es so dramatisch hier, sodass tatsächlich die meisten biochemischen Reaktionen in gewisser Weise reversibel sind. Aber für die Überlegungen, die wir jetzt anstellen, für diese Überlegungen lassen wir diesen Rückschritt, also diese Rückreaktion weg, weil wir diese Überlegungen anstellen, sage ich mal, zu einem Zeitpunkt, wo noch wenig Produkt vorliegt. Also zu Beginn einer solchen Reaktion. Ja? Habe ich wenig Produkt und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Produkt und Enzym sich finden, um tatsächlich Enzym-Substrat wieder zu machen und, oder man müsste ja sagen, Enzym-Produktkomplex und dann wieder die Rückreaktion machen in Enzym und Substrat. Ja, also wir reden hier von Anfangsgeschwindigkeiten, um überhaupt diese Sache quantifizierbar zu machen. Natürlich können wir nachher, wenn wir die Mathematik mal gelöst haben, dann können wir mit diesem System natürlich in alle möglichen Konzentrationen hineinmessen. Nun, was wir letztlich herauskriegen wollen, ist die ist der zeitliche Verlauf der biochemischen Reaktion, und zwar der zeitliche Verlauf der die Geschwindigkeit einer solchen Reaktion. Wie schnell wird, ich sag mal, Glucose in Glucose-6-Phosphat umgewandelt, ja, abhängig von der Substratkonzentration, von einer Substratkonzentration. Ja? Und um dieses Verhältnisse zu machen, ich kann nicht sehr gut direkt hier sozusagen Geschwindigkeiten machen, muss ich einen Umweg gehen. Und das Diagramm sieht ganz ähnlich aus, aber hier steht jetzt nicht V und S, sondern hier steht P und T. P und T heißt die Konzentration an Produkt gebildet über die Zeit. Also wir stellen als erstes, und wir machen ein Experiment, ein biochemisches Experiment, und stellen uns die Frage, wie schnell wird Produkt gebildet, und zwar in einem System, das konstante Mengen an Enzymen enthält und schrittweise oder steigende Mengen an Substrat. Und zwar so, dass das Substrat, was ich dann zusätzlich dazugebe, dass dieses Substrat die Chance hat, auch noch freies Enzym zu finden. Ich habe gesagt, die Maximalgeschwindigkeit ist dann erreicht, wenn alles Enzym mit Substrat komplexiert ist, dann kann ich also Substrat dazugeben, passiert nichts mehr. Wir machen dieses Experiment jetzt unter konstanten Enzymbedingungen, die relativ hoch sind, sage ich mal, und das Substrat ist limitierend. Also ich hebe weniger Substrat dazu, als ich Enzym drin habe, und steigere die Substratmenge. Okay, was jetzt passiert ist, Sie sehen, dass mit der Zeit, also über die Zeit, Produkt gebildet wird. Und dieses Produkt erreicht ein Maximum, also nach einer bestimmten Zeit passiert nichts mehr, steigt die Produktmenge nicht mehr an, deshalb, weil alles Substrat aufgebraucht ist. Ich habe kein Substrat mehr und deshalb kann auch kein Produkt mehr gebildet werden. Ja? Und theoretisch könnte man aus dieser Differenz hier die Menge an Substrat ableiten. Also dann ist alles Substrat in Produkt umgewandelt und dann kann natürlich nicht mehr Produkt entstehen. Mehr Produkt entsteht, wenn ich mehr Substrat dazu gebe. Tue ich mal. Also wir haben jetzt die erste Menge an Substrat, ich gebe jetzt eine zweite Konzentration dazu. Und Sie sehen, auch hier wieder wird Produkt gebildet und das levelt irgendwann ab. Dann ist alles Substrat in Produkt umgewandelt. Oder hier eine dritte Konzentration. Und dann kann ich Folgendes machen. Dann sehen Sie, es wird nicht nur mehr Produkt gebildet, weil ich jetzt mehr Substrat dazu gebe, sondern wenn man sich das anschaut hier, wenn man Produkt über die Zeit misst, dann sieht man, dass die Reaktionen auch schneller verlaufen. Ich lege jetzt hier eine Gerade an, hier eine Tangente sozusagen an diesen Anfangspunkt. Ich betrachte also die Situation, wenn es losgeht, ja, wenn ich Substrat dazugebe, da messe ich die Geschwindigkeit und das kann ich machen, indem ich hier eine Gerade anlege oder da eine Gerade anlege und da eine Gerade anlege. Sie sehen also, dass wenn ich eine bestimmte Menge Enzym habe und gebe eine bestimmte Menge Substrat dazu, dann bekomme ich eine bestimmte Menge Produkt, die proportional ist zu der Substratmenge, die ich dazugegeben habe. Aber gleichzeitig, wenn ich mehr Substrat erhöhe, bekomme ich nicht nur mehr Produkt, sondern ich bekomme gleichzeitig geht die Reaktion auch schneller. Das kann ich messen hier. Ich kann V, die Geschwindigkeit dieser Reaktion, die Anfangsgeschwindigkeit wohlgemerkt, also wenn ich noch kein Produkt vorliegen habe, kann ich messen dp über dt. Ich kann also hier diese Geschwindigkeiten messen. Das ist die erste Geschwindigkeit, dann habe ich die zweite hier und die dritte. Und jetzt kann ich diese Geschwindigkeiten nehmen, V, Sie erinnern sich an das erste Diagramm, und kann diese Geschwindigkeit auftragen gegen die Substratmenge, die ich dazugegeben habe. Und jetzt kommt eine ganz ähnliche Kurve heraus. Ja. Jetzt haben wir nur V gegen S. Hier war P gegen T, ist was ganz anders. Die Produktbildung pro Zeit. Und jetzt daraus ermittle ich die Geschwindigkeit, abhängig von der Substratkonzentration, die ich in diese Reaktion reingetragen habe, und trage das auf, V gegen S, und bekomme wieder eine solche Kurve. Die sieht genauso aus, kann ich mal sagen. Ja? Auch hier geht es schnell los. Oder sagen wir mal, habe ich hier diese Kurve, die letztlich auch einlevelt in eine Maximalgeschwindigkeit. Dieses Jahr V ist ja die Geschwindigkeit abhängig von der Konzentration. Und diese Maximalgeschwindigkeit ist dann erreicht, wenn alles Enzym als Enzym-Substratkomplex vorliegt, dann kann die Geschwindigkeit nicht mehr steigen. Okay? Wir haben also hier die folgende Situation. Wir haben E konstant, die Menge an Enzym ist konstant. Wir geben steigende Mengen Substrat dazu und bekommen durch die steigende Menge Substrat, wie wir es eben gesehen haben, steigt die Geschwindigkeit der Reaktion, V, ja, es wird immer schneller, 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 bis es ablevelt und ich eine Maximalgeschwindigkeit bekomme, die eben dann erreicht ist, wenn alles Enzym als Enzym-Substrat-Komplex vorliegt. Also E plus S ergibt ES, zerfällt in E plus T, P und die Geschwindigkeit, also die Kinetik dieser Reaktion, die Maximalgeschwindigkeit ist dann erreicht, wenn kein freies Enzym mehr da ist. Dann kann ich durch Zugabe von Substrat auch nicht die Geschwindigkeit noch steigern. Ich habe hier also einen Vmax-Wert und dieser Vmax-Wert ist abhängig von der Menge an Enzymen. Sie könnten sagen, er ist proportional zur Enzymkonzentration. Tue ich mehr Enzym rein, kann mehr Enzym-Substrat-Komplex gebildet werden, dann wird auch die Geschwindigkeit größer. Also je nachdem, wie viel Enzym ich drin habe, daraus ergibt sich eine Maximalgeschwindigkeit. Und gleichzeitig auch ein Maß für die Menge an Enzym. Also wenn Sie beispielsweise einen Herzinfarkt gehabt haben, Sie messen ein Enzym, das normalerweise intrazellulär ist, zum Beispiel LDH, also Lactatehydrogenase, ist eigentlich ein intrazelluläres Enzym. Wenn die Zellen kaputt gehen, geht das raus und dann messen Sie, machen Sie eine enzymatische Reaktion mit dieser LDH, Lactatehydrogenase, ja, bestimmen die Maximalgeschwindigkeit dieses Enzyms in einem bestimmten Volumen, das haben Sie hier rausgenommen, und können damit rückschließen, wie viel Enzym ist da drin. Und dann können Sie rückschließen, wie viele Zellen sind da kaputt gegangen. Ja, also der normalerweise darf kein Enzym, keine LDH im Serum drin sein. Ne? Okay, nun, wie gesagt, das ist abhängig von der Menge an Enzym, dieser Vmax-Wert, aber es gibt einen sehr interessanten zweiten Wert, und das ist die sogenannte Vmax-Halbe. Dieser Wert ist nicht mehr abhängig von der Enzymkonzentration, ich zeige Ihnen das gleich, und ist damit ein Charakteristikum für das Enzym. Und diesen Wert Vmax halbe nennen wir Km. Das ist die sogenannte Michaelis-Menten-Konstante. Und diese Michaelis-Menten-Konstante unter bestimmten Bedingungen ermittelt, ist sozusagen ein Charakteristikum für ein bestimmtes Enzym. Ne? Das ist, wie Sie sehen, Vmax halbe, wenn ich das hier runtertrage, das ist der Km her, ist eine Substratkonzentration, nämlich die Substratkonzentration, bei der das Enzym halbmaximal arbeitet, mit halbmaximaler Geschwindigkeit arbeitet. Und das ist unabhängig von der Enzymkonzentration, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Und Sie sehen, dadurch, dass dieses Km hier unten liegt, hier abgerufen wird auf der Achse, die sozusagen die Substratkonzentration aufträgt, hat der Km-Wert, der sogenannte Km-Wert, der ganz, ganz wichtig ist, Km-Wert die Dimension molar, eine Konzentration, eine Substratkonzentration. Und letztlich, um das nochmal anschaulich zu machen, bedeutet dieser Km-Wert nichts anderes als die Affinität des Substrats zum Enzym. Also über den Km-Wert kann ich ermitteln oder mit dem Km-Wert bekomme ich eine Vorstellung, wie gut ein Substrat an ein Enzym binden kann, mit welcher Affinität ein Substrat an ein Enzym binden kann, unabhängig von der Konzentration. Ja, aber das ist, wie gesagt, eine Konstante. Und die ist deshalb auch so wichtig, weil wir eben, wie ich gesagt habe, bei Arzneimitteln immer diese Interaktion haben, unabhängig davon, ob das jetzt ein Substrat, ein Enzym ist, aber wir haben immer einen Wirkstoff, der an ein Target geht. Ja? Und diese Gesetzmäßigkeit, die ist letztlich auch durch diesen Parameter hier repräsentiert. Also wir können auch Affinitäten für Substrate ermitteln, die eben nicht an Enzyme gehen. Und wenn Sie schon mal gehört haben, dieser Wirkstoff wirkt in nanomolaren Konzentrationen, haben Sie vielleicht schon mal gehört, oder in mikromolaren Konzentrationen, dann heißt das nichts anderes, als dass die Affinität, sozusagen die halbmaximale Bindungswahrscheinlichkeit, sozusagen im nanomolaren Bereich oder im mikromolaren Bereich liegt hier eben praktisch. Dies wäre jetzt hier nicht Substrat an Enzym, sondern das wäre Ligand an ein Target. Nun, die Gesetzmäßigkeit, die hier dahinter steckt, ist eben diese Gleichung, die wir jetzt schon mal ein paar Mal gesehen haben. Und jetzt habe ich hier die Konstanten eingeführt hier. K plus 1 ist die Geschwindigkeitskonstante zur Bildung des ES-Komplexes. K minus 1 ist die Geschwindigkeitskonstante für den Verfall des Komplexes, abhängig von der Affinität. Ja? Wie stark bindet das Substrat an das Enzym? Und K plus 2 ist sozusagen der Zerfall des Enzym-Substrat-Komplexes nach Umsetzung in Enzym und Produkt. Diese Rückreaktion, die theoretisch auch existiert, betrachten wir hier nicht, weil wir uns in einer Situation befinden am Anfang der Reaktion, wo ich praktisch kein Produkt habe und wo die Wahrscheinlichkeit dieser Rückreaktion praktisch gleich null ist. Kann man mathematisch vernachlässigen. Nun, ich habe jetzt hier drei Konstanten, und da das Konstanten sind, ja, die sind charakteristisch für dieses Enzym hier, drei Konstanten, kann ich diese Konstanten zusammenfügen, und die resultierende aus diesen drei Konstanten ist Km, ist dieser berühmte Km-Wert, der sozusagen die halbmaximale Geschwindigkeit darstellt. Ich kann also hier auflösen, K plus 1 ergibt sich aus der Konzentration von Enzym und Substrat, also K plus 1 ist K plus 2, die Konzentration an ES. Je mehr ES vorliegt, umso wird hier Produkt gebildet, und plus der K minus 1 auch der Konzentration an ES. Also ich habe hier einmal dieses Paar hier, was ich durch diese Konstante beschreibe, und ich habe zweimal den Enzym-Substrat-Komplex, der entweder reagieren kann, dass er wieder zerfällt in E plus S, das wäre dann K minus 1 mal Enzymkomplex, oder der zerfällt in E plus P, das wäre K2-Konzentration von ES. Und diese Gleichung kann ich auflösen. Ich kann also die ganzen Ks auf eine Seite bringen. Also hier nehme ich minus K1 plus K2 plus K2 durch K plus 1 hier. Habe ich die Konstanten alle auf diese Seite gebracht und diese Konzentrationen auf diese Seite hier. Und kann dann diesen Term hier sozusagen zusammenfassen in Km. So, Km kann man sagen, ist Konzentration an Enzym mal Konzentration am Substrat durch Konzentration an Enzym-Substrat-Komplex. Nun, wir haben gesagt, dass die Geschwindigkeit proportional ist zur Konzentration an Enzym-Substrat-Komplex. Also nur dann kann reagieren, nur dann kann diese Reaktion laufen. Und wir haben gesagt, dass Vmax gleich der maximalen Konzentration an ES ist. Also wenn alles E als ES vorliegt, kann die Geschwindigkeit nicht mehr steigen, dann haben wir hier Vmax vorliegen. Und ein halb Vmax, also der berühmte Km-Wert, ein halb Vmax liegt dann vor, die halbmaximale Geschwindigkeit liegt dann vor, wenn das Enzym sozusagen zur Hälfte komplexiert ist. Wenn ich also freies Enzym und Enzym-Substrat-Komplex 1:1 vorliegen habe, Konzentration an E ist gleich Konzentration an ES, dann kann ich noch die Hälfte liegt dann noch als freies Enzym vor, die kann ich noch komplexieren. Das ist sozusagen meine Geschwindigkeitsreserve, das wäre dann ein halb V max. Und Km, wie gesagt, ist eine Substratkonzentration bei ein halb V max. Also das sind die Regeln hier zu sagen, und daraus ergibt sich dann diese berühmte Gleichung hier, die will ich jetzt nicht ableiten, die können Sie in Biochemiebüchern nachlesen, wenn Sie wollen, und auch die Ableitung nachlesen. Das ist die berühmte Formel, die hier Michaelis und Menten seinerzeit aufgestellt haben. Die sagt also, die Geschwindigkeit einer enzymatischen Reaktion ist proportional zur Maximalgeschwindigkeit mal der Substratkonzentration und umgekehrt proportional zur halbmaximalen Geschwindigkeit plus der Substratkonzentration. Ich meine, da muss man ein bisschen mehr rechnen, aber Sie können mir glauben, dass das so rauskommt. Also das ist die berühmte Formel hier, und wir werden damit auch gleich mal rechnen, ganz kurz, dann sehen Sie vielleicht, was man damit machen kann. Nun, wenn man das also aufträgt, diese klassische Michaelis-Menten-Kurve, dann ist es diese Kurve, die wir schon gesehen haben, also das Auftragen der Ausgangsgeschwindigkeit, der Anfangsgeschwindigkeiten, also V, gegen die Substratkonzentration. Es geht zunächst sehr schnell los, und je mehr ES sich gebildet hat, umso langsamer verläuft die Reaktion, bis sie schließlich in einer Maximalreaktion endet. Und diese Maximalreaktion ist dann erreicht, es nähert sich asymptotisch, also theoretisch können Sie diese Maximalreaktion gar nicht bestimmen, also experimentell, weil sie sich eben asymptotisch nähert. Das geht dann ganz, ganz langsam. Sie geben große Mengen an Substrat dazu, ja, ich kann diese Kurve hier ganz lang machen, ja, dann habe ich ganz, ganz viel Substrat, und immer erreichen Sie nicht die Maximalgeschwindigkeit theoretisch, ja, erreichen Sie die gar nicht, weil es sich eben asymptotisch ändert. So gesehen ist es ein bisschen frustrierend, hier mit Vmax zu arbeiten, aber da hat ein pfiffiger Mathematiker eine Lösung für. Der hat nämlich gesagt, ich kann diese Kurve hier, diese Gleichung hier, sagen, linearisieren, ja, das ist die berühmte mathematische Umform, indem ich alles eins durchmache. Ja, das ist der sogenannte Lineweaver-Burk, Lineweaver-Burk, die diese Formel hier einfach umgeformt haben, indem sie alles eins durchgemacht haben, also reziprok. Und dann ergibt sich aus dieser Kurve eine Gerade, die jetzt hier unten die Substratkonzentration schneidet an einer bestimmten Position. Und das wäre jetzt hier Km, ja, oder minus Km, oder 1 durch Km, in diesem Fall hier, Km hoch minus 1 wäre 1 durch Km. Und hier an diesem Nullpunkt, also Null Substrat, da bekomme ich hier einen Punkt, den ich hier ablesen kann. Das wäre 1 durch Vmax hoch minus 1. Das können Sie wieder ausrechnen, und dann haben Sie tatsächlich, können Sie tatsächlich Km und Vmax bestimmen. Ne? Wie gesagt, Vmax ist abhängig von der von dem bestimmten Setting der Reaktion, Km nicht. Km, dieser Wert hier oder dieser halbmaximale Wert, das sind Konstanten für ein Enzym. Ich zeige Ihnen das mal hier. Wenn Sie nochmal hier Konzentration, Substratkonzentration gegen Anfangsgeschwindigkeit auftragen, bekommen Sie diese Reaktion hier, die sich langsam Vmax nähert. Wenn ich doppelt so viel oder mehr Enzym reintue, dann wird die Maximalgeschwindigkeit größer. Ne? Wie gesagt, die Vmax ist abhängig von der Enzymkonzentration. Ich tue jetzt mehr Enzym rein, also wird die Maximalgeschwindigkeit größer. Hier levelt sie ungefähr ein und kommt auch wieder nach Vmax. Und wenn ich jetzt hier Vmax auftrage und dann die Hälfte wieder abtrage für Km, ja, hier habe ich ja die maximale Geschwindigkeit, dann sehen Sie, dass tatsächlich hier und hier sozusagen immer das gleiche Km rauskommt. Sehen Sie das? Was sollen wir machen? Also Zeichen hier, ich mache hier eine Kurve, das ist Vmax,
nehme die Hälfte, sagen wir so ungefähr, gehe hier rüber und sage, das ist Km. Okay? Und jetzt gehe ich, mache ich mal so, Frau Max, die Hälfte kommt eben auch hier Km raus, das können Sie mir glauben. Also das ist tatsächlich so, ja, dass diese beiden, Moment, ich muss so sagen, das ist Frau Max hier, Entschuldigung, die Hälfte ungefähr hier, sage ich jetzt mal, und dann komme ich hier wieder sind gleich hinter. Ja? Jetzt so ein kleinerer. Hier, V Max. Die Hälfte ist ungefähr hier. Es ist tatsächlich so, dass Km, und das ist der. Das ist der ganz große Vorteil. Das ist der ganz große Vorteil dieses V Max halbe. Dass der eben sozusagen unabhängig von der Konzentration, von der Substratkonzentration hier ermittelt werden kann und deshalb eine Konstante des Enzyms ist. So, ach, da habe ich das nochmal aufgezeichnet, ganz genau. Und diese Km-Werte liegen für Enzyme in der Größenordnung von 10 hoch minus 9 bis 10 hoch minus 6 Molar. Können Sie sich da jetzt was drunter vorstellen? Was heißt das, 10 hoch minus 6 Molar? Bitte? Nochmal? 10 hoch minus 6 wäre nicht Nanomolar, das wäre Mikromolar. Mikromolar, das wäre Nanomolar, ganz genau, ja. Aber was bedeutet, wenn ich sage, 10 hoch minus, sag mal, der Km-Wert für Alkoholdehydrogenase ist 10 hoch minus 8 Molar. Was, können Sie sich da jetzt was darunter vorstellen? Noch nicht so richtig, ne? Okay, also normal, müssen wir es nochmal wiederholen. Das heißt, dass ich bei einer, wenn ich Alkoholdehydrogenase, ADH, wenn ich dieses Enzym habe, dass ich dann eine, wir hatten gesagt, damit wir hier nochmal einer, wir haben gesagt, 10 hoch minus 8 Molar. Ja? Das heißt, dass ich für dieses Enzym, das einen Km von 10 hoch minus 8 Molar habe, eine Konzentration von 10 hoch minus 8 Molar des Substrats brauche, das wäre in dem Fall Ethanol, sage ich mal, um das Enzym halb maximal zu sättigen. Okay? Also nochmal, wir haben ein Enzym, und haben Substrat. Und die Frage ist, wie schnell reagiert dieses Enzym mit dem Substrat? Und, also wie, und das ist abhängig davon, wie stark das Substrat das Enzym bindet. Und da wir hier bestimmt haben, jetzt rein theoretisch, ich kenne den Km von ADH nicht, ja, das wird 10 hoch minus 8 Molar, dann wird das bedeuten, dass ich bei einer Konzentration von 10 hoch minus 8 Molar des Substrats das Enzym halb maximal sättige. Die Konzentration ist ja abhängig, also nicht die Menge, sondern die Konzentration. In einem bestimmten Volumen habe ich diese Gesetzmäßigkeit. Das ist sehr, sehr wenig. Also wenn Enzyme in dieser Größenordnung ihre Km-Werte haben, dann sehen Sie, wie relativ leicht tatsächlich diese Reaktion auch ablaufen kann. Also 10 hoch minus 8 Molar ist schon verdammt wenig. Ne? Ist schon verdammt wenig Menge. Hängt natürlich ab vom Molekulargewicht. Ja? Müsste man sich ausrechnen, aber Sie können das ja mal machen. Dann sehen Sie, wie effizient diese Enzyme tatsächlich sind. Eine hohe Affinität des Substrats zum Enzym, weil diese Oberflächen so gut passen. Also die Michaelis-Menten-Konstante Km ist die halbmaximale Geschwindigkeit und dieser Km-Wert ist unabhängig von der Konzentration der Teilnehmer, ist das ein Charakteristikum eines Enzyms. Experimentell bestimmbar als diejenige Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit halb maximal ist. Charakteristische Größe eines Enzymsubstratpaares. Eine charakteristische Größe eines Enzyms. Zum Beispiel, wenn Sie in unserem Beispiel haben wir ja Glucose und ATP, ja, die an ein Enzym gehen, um dann Glucose-6-Phosphat oder sowas zu machen. Da können Sie einen KM bestimmen, sowohl für die Glucose als auch für das ATP. Ja? Also jeder Teilnehmer, jeder Partner, der an das Enzym bindet, hat seinen eigenen KM. Also charakteristische Größe für ein Enzym-Substrat-Paar oder ein Enzym-Kosubstrat-Paar. Unabhängig von der Enzymkonzentration und von der Substratkonzentration in der Reaktion, ja, KM, hat die Einheit Molar, Mol pro Liter. Und je höher die Bindungsaffinität des Enzyms zum Substrat ist, desto kleiner ist der KM-Wert. Also wenn ich 10 hoch minus 9 habe, KM 10 hoch minus 9, dann brauche ich nur 10 hoch minus 9 Molar, um die Hälfte des Enzyms zu binden. Wenn der KM-Wert 10 hoch minus 6 ist, was eine größere Konzentration ist, dann brauche ich 10 hoch minus 6 Molar Substrat, um die Hälfte Enzym zu binden. Ja? Also das muss man verstehen, Sie müssen vielleicht nicht damit rechnen, aber Sie müssen dieses Prinzip verstehen, weil es eben auch genauso für die Wirkstoffkonzentration gilt. Also auch ein Benzodiazepin, um was zu sagen, ja? Wir machen ja Mittwoch die Weihnachtsvorlesung, da geht es um Benzodiazepine, ja? Michael Jackson, ja? Da ist es genauso, dass Benzodiazepin ist eine Substanz, die bindet an einen Rezeptor, ja, bestimmten Kanal, bindet nur daran und führt dann dazu, dass ein anderes Molekül besser bindet. Und die Affinität zu diesem Kanal, ja, kann man mit diesen Konzentrationen, mit der Halbmaximalkonzentration ausdrücken. Das ist dann die Affinität zu diesem Enzym. Nun, die Frage ist, und das wird immer mal wieder gestellt, wie sieht es aus, wenn eine Reaktion mit 90% Maximalgeschwindigkeit läuft? Ja, also ich stelle die Frage, welche Substratkonzentration brauche ich, um, ich sag mal, nicht 100% also Maximalgeschwindigkeit zu haben, sondern auch nicht 50%, sondern 90% hier. 90%. Und wir können das ja hier mal sehen. Ja, das ist ungefähr hier, sage ich jetzt mal. Ja, und das kann man jetzt ausrechnen, und zwar folgendermaßen. Ich mache es kurz mal. Ich stelle die Folie auch ins Netz, also können Sie nachvollziehen. Nach dieser Formel V gleich V max mal S durch Km plus S. Das ist die Michaelis-Menten-Gleichung. Jetzt sage ich, wie ist die Geschwindigkeit bei 0,9 Vmax, also 90% Vmax. Okay? Das kann ich jetzt auflösen. 90% Vmax ist Vmax mal S durch Km plus S. Löse ich auf, diesem Ding hier bringe ich nach hier hin, dann habe ich 0,9 Vmax mal Km plus S gleich Vmax mal S. Jetzt löse ich das auf hier, multipliziere das aus, habe ich 0,9 Vmax mal Km plus 0,9 Vmax mal S. Ist gleich Vmax mal S. Alles klar soweit? Dann bringe ich das hier auf diese Seite hier, die Vmax bringe ich hier rüber, dann habe ich 0,9 Vmax mal Km ist gleich Vmax minus 0,9 mal Vmax. Okay? Das kann ich ausrechnen, das ist dann 0,1 Vmax, das heißt 0,9 Vmax mal Km ist gleich 0,1 Vmax mal S. Oder ich kann jetzt nach Substrat auflösen hier, indem ich das hier rüberbringe, dann ist 0,9 Vmax mal Km durch 0,1 Vmax. 0,9 Vmax durch 0,1 Vmax ist 9. Vmax kürzt sich weg. 0,9 durch 0,1 ist 9 mal Km gleich S. Ich brauche also, um 90% Maximalgeschwindigkeit zu haben, brauche ich 9 mal km. Also ich muss die Konzentration des KMs sozusagen neunfach vergrößern, um tatsächlich 90% dieser Reaktionsgeschwindigkeit zu kriegen. Also diese Gleichung hier, dieses Rechnen, das sollten Sie sich angucken, das wird manchmal in der Prüfung gefragt, im ersten Staatsexamen. Und Sie sehen das hier, ja, hier habe ich 90% km ist 9 Vmax. 80% mit 80%iger Geschwindigkeit, also 80% Vmax, würden Sie hier gehen, brauchen Sie 4 km. Und Halbmax, also 50% Vmax, 1 km. Was es hier zeigen soll, ist, dass diese Sache eben nicht linear ist, sondern hier, ich weiß nicht, würde man so sagen, exponentiell, ich weiß gar nicht, wie das mathematisch auszudrücken ist, aber dass sie natürlich sich asymptotisch Vmax nähern. Wenn Sie 99% Vmax haben, ja, bräuchten Sie 99 mal km. Also das sind riesige Konzentrationen, das geht also gar nicht, 99,9% und so weiter, können Sie ausrechnen. Also Sättigung kriegen Sie praktisch fast nie. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Enzymologie, aber eben auch der Arzneimittel-Wirkstoff-Interaktion. Da steigen wir beim nächsten Mal nochmal ein und gucken dann, wie man enzymatische Reaktionen auch hemmen kann. Das spielt eben bei Arzneimitteln auch eine ganz große Rolle. Und dann ist Weihnachten. Okay.